Dann können wir jetzt in die Diskussion einsteigen und da wieder die Frage in den Raum, welche Kommentare, Anmerkungen, Kritik, Hintergründe oder sonstiges habt ihr in Bezug auf die benannten Positionen? Wenn euch gerade spontan nichts einfällt, dann würde ich den Referenten auf dem Podium die Möglichkeit geben, nochmal Stellung zu beziehen zu den impliziten Widersprüchen, die natürlich im Verlauf der Referate aufgetaucht sind und wo verschiedene Leute einfach zwischendurch auch schon Anmerkungen machen wollten. Gibt es da Redebedarf auf dem Podium?
Ja.
Ja, also erstmal möchte ich gerne bei den Veranstaltern entschuldigen, dass ich hier so rumgeflügelt habe. Das war für mich eine schockierende Erfahrung. Ich habe sowas schon lange nicht mehr erlebt. Und es wurde in dem Beitrag ja auch früh gesagt, dass mit Begriffen wenig anzufangen ist, weil sie eh alle total vergesellschaftet sind, sind meist. Und daraus leite ich ab, dass sich über das Gesagte dann auch nicht vernünftig streiten lässt. Und würde mich deshalb wirklich auch hier deiner Kritik anschließen und sagen, dieser Freiberger Beitrag war tatsächlich aus meiner Perspektive Identitätspolitik. Da wurde rumgedisst und vorsorglich schon mal das Argumentieren für unmöglich erklärt. Und ich glaube, dazu sage ich hier noch einfach gar nichts mehr. Deswegen würde ich gerne auf deinen Beitrag eingehen. Ich meine, du hast ein, finde ich, sehr interessantes Motiv beigebracht, was vielleicht auch hilft, so ein unnötiges Missverständnis in der radikalen Linken oder so eine Art definitorisches Missverständnis in der radikalen Linken so ein bisschen greifbar zu machen. Du hast nicht gesagt, der NS hatte, wie war das? Der NS war eigentlich sozusagen eine antikapitalistische Bewegung und eine antikapitalistische Tendenz. Die Autarkie- und Raumordnungspläne, meinetwegen auch diese Raubökonomien, die hatten eigentlich mit kapitalistischer Verwertungslogik nichts mehr zu tun, auch mit imperialistischer Durchdringung der Welt zwischen, sagen wir mal, Welthandelskapitalismus und globaler Warenökonomie hat das dann nichts zu tun, entzieht sich der imperialistischen Logik und ist so, dann, so wirklich gesagt, ein romantischer Gegensatz zur kapitalistischen Produktionsweise. Und da denke ich, das ist dann irgendwann eben, würde ich sagen, ja, stimmt. Genau darin gibt sich der ideologische, projektive, kompensatorische Charakter des Nationalsozialismus gegenüber den Prinzipien bürgerlich-kapitalistischer Vergesellschaftung zu erkennen. Also genau, dass der NS in der zugespitzten Formulierung ein romantisches Projekt war. Ein Projekt, das alles negiert, was im Kapitalismus an Wertvergesellschaftung, Verwertungszwang, überpersönlichen, an unpersönlichen, unbeherrschbaren, systemischen Zwängen, die Menschen in Ohnmacht treibt. Genau darin zeigt sich ja, dass er ein antikapitalistisches Projekt als Antwort auf spezifisch kapitalistische Vergesellschaftungszwänge ist. Genau darin liegt ja seine Verknüpfung mit der Weltmarktvergesellschaftung der letzten 200 Jahre. Insofern fällt er auch nicht raus aus dem Deutungsschema, dass ihn als ein Exzess an die prozessierende widersprüchliche Normalität oder an den prozessierenden widersprüchlichen Standard globaler Produktion und Vergesellschaftung bindet. Und deswegen denke ich, ist es legitim, ihn in Beziehung zu setzen zur Nationform als sozusagen institutioneller Form des globalen Kapitalismus. Und da sehe ich keinen Widerspruch, sondern eher so definitorisch andere Akzente. Und ja, siehst du da auch eine Möglichkeit, das zu verknüpfen, oder vielleicht hast du ja noch einen anderen Dreh.
Also tatsächlich haben wir da eine ähnliche Einschätzung. Die Frage, die sich stellt, ist, inwiefern man Du hast Exzess genannt, ich habe es jetzt eher als Gegensatz bezeichnet, aber als notwendiger Gegensatz, also dass dieser Nationalismus, der sich gegen die kapitalistische Produktionsweise formiert und das, was die kapitalistische Produktionsweise an sich nicht leistet, nämlich eine Vergemeinschaftung, diejenige dann, also diese Vergemeinschaftung kompensiert. Oder den Mangel an Vergemeinschaftung in der kapitalistischen Produktionsweise kompensiert. Und der Nationalsozialismus, den habe ich dargestellt als ja, Akkumulation dieses Gegensatzes, so dass eine gegenstrebige Fügung aufgehoben wurde und die Kategorie des Volkes und der Nation eine antikapitalistische Dynamik bekommen haben. Und du sagst jetzt also, dass ich sag's mal anders, die Frage ist, wenn die kapitalistische Produktionsweise einen Mangel hat, ob man dann die kapitalistische Produktionsweise für die Lösung dieses Mangels, für die barbarische Lösung dieses Mangels verantwortlich machen kann. Also ob man das, auf das reagiert wird im Nationalsozialismus, verantwortlich machen kann für die Reaktion, ich weiß nicht, das war jetzt ein Bandwurmsatz, ob der verständlich ist, aber ich glaube, du hast ihn verstanden, das, was er erwidern. Ich will schon mal ankündigen der Moderation, ich hätte dann auch noch etwas zu Jörg, nur damit das hier nicht so ein Ping-Pong wird für das nächste Thema dann.
Okay, gibt es dazu noch Zwischenbemerkungen aus dem Publikum? Ich würde das ungern in Dialogform ausarten lassen, aber würde natürlich auch dem Referenten von Taub die Möglichkeit geben, da wieder Stellung zu beziehen.
Was du meintest, kann das mit diesem verantwortlich machen? Also ich glaube, das kann man nicht per se tun. Also sagen, dass die falsche Überwindung eines Gegenstandes, dass dafür der Gegenstand verantwortlich ist. Ein Ticken aber vielleicht dann eben doch wieder schon, weil so wie der Nationalsozialismus dann irgendwie antikapitalistisch agiert, tut er das natürlich auch aus einem bestimmten spezifischen Verständnis vom Kapitalismus heraus. Also das sozusagen, und dieses Verständnis, also beispielsweise so eine antisemitische Auflösung und Dekonstruktion des Kapitalismus, die ist ja schon in ihm angelegt. Also durch so Scheinsachen, die aufkommen. Also das auch die Komplexität, die in ihnen wohnt und das, wie sozusagen Leute dann als Repräsentanten eines abstrakten Systems auftreten, dass das natürlich sozusagen vielleicht schon so falsches Bewusstsein eben schon irgendwie reingelegt ist, eine ganze Sache. Also da kann man dann nicht verantwortlich im Sinne von einer moralischen Kategorie sprechen, aber vielleicht schon über so eine materielle Verknüpfung, ne? Dass natürlich schon die Beschaffenheit des Kapitalismus und auch ein bestimmtes Bewusstsein wachsen lässt. Und deswegen von seiner falschen Aufhebung natürlich da schon irgendwie eine Verknüpfung da ist.
Ja, ich verstehe, auch weil ich dann so wie jetzt so wärst, also das ist halt sozusagen dieses Motiv der falschen Aufhebung lässt sich ja sozusagen in ganz vielen Details nachzeichnen, dass es das Element gebracht, das Abstrakte wird sozusagen negiert in so Pseudokonkretion, Volksgemeinschaft, Blut und Boden. Ja, in KZs werden die Haare abgeschnitten, um das ganz Konkrete noch zu verwerten. Schwupp, dann alles wird verwertet. Ja, die letzte Faser wird verwertet. Das ist auch ein kapitalistisches Prinzip, was sich da an sozusagen eine konkretistische Oberfläche gibt. Naja, aber vor allem geht es darum, die Natur projektiver Prozesse oder die Natur ideologischer Zuschreibungen so ein bisschen offen zu halten. Ich sage nicht, dass das sozusagen immer so komplementär ist, dass man immer sozusagen das perfekt sagt, das Gegenteil dessen will, was gerade herrscht. Aber gerade so sozusagen solche ideologischen Kontraste zu den, würde ich jetzt sagen, nach wie vor herrschenden Gesellschaftsprinzipien, die das noch sehr darauf schließen, dass da ein projektiver Prozess am Laufen ist. Du tust ja gerade so, als sei NS, dass der Kapitalismus, der Verwertungszwang ist privat eigentlich schon abgeschafft worden. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also es würde so in so konkretistischer Metaphern gepackt, ja, also mit der deutschen Arbeitsfront und meinetwegen der Kriegswirtschaft wurde das zum Teil dann auch staatlich reguliert. Aber im Großen und Ganzen blieb das Klassenverhältnis erhalten, blieb der Verwertungszwang erhalten. Und allein der Impuls, ihn durch sozusagen eine Raubökonomie zu ersetzen, deutet ja auf die drohende unpersönliche Macht zurück, nämlich als bürgerlich kapitalistischer gesellschaftlicher Mensch, in einer konstitutiven Ohnmachtssituation zu stecken, nie sicher sein zu können, dass es hinhaut mit der eigenen Vergesellschaftung und der Produktion. Genau dadurch werden solche ideologischen Versprechen ja so attraktiv. Man sollte sie aber vielleicht nicht für bare Münze nehmen und dem Interesse seiner eigenen Ideologie glauben. Das heißt, ich würde es gar nicht so hart unterstellen, aber ich denke, da ist schon was dran, diesen projektiven Prozess so sozusagen als eine Negativfolie oder als eine Kompensation kapitalistischer Vergesellschaftungszwänge und Ohnmachtserfahrungen zu deuten.
Okay, dann gebe ich gleich mal weiter ans Projekt in diesem Zug.
Auf die Frage sozusagen, inwieweit sozusagen der Kapitalismus für die Krisenbewältigungsideologien verantwortlich ist. Das ist ein bisschen schwer. Ich glaube, das wurde hier halt auch ein bisschen zu einfach immer dargestellt, dass halt eigentlich nur sozusagen um so eine antikapitalistische Reaktion geht. Also ich glaube halt, dass es halt tatsächlich irgendwie schon gewisse Sachen, um gewisse Ideologien geht, die eben halt auch vorher da waren. Und dass das sozusagen eine Rolle spielt. Also sozusagen die Frage, warum gab es den NS ausgerechnet in Deutschland und nicht woanders? Und meine Analyse wäre, dass sozusagen ein bisschen auf den Protestantismus zu schieben, also sozusagen schon Luther eigentlich mit der Trennung von eben schaffender Arbeit und raffendem Kapital eigentlich angefangen hat und dass sich das halt irgendwie doch vor allem in Deutschland halt so ein bisschen durchgezogen hat. Also mit dann eben halt auch der Gegenaufklärung und das hat sich natürlich vor allem als dann mehr und mehr sozusagen der Kapitalismus den Merkantilismus ersetzt hat, ist es halt irgendwie vordergründiger geworden und man hat halt dann vor allem, glaube ich, dann sozusagen als Reaktion dazu geführt. Also ich glaube, das ist halt nochmal so ein Ding, wo ich denke, dass das nochmal eben so eine deutsche Spezifik ausmacht und die vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum deutsche Spezifik irgendwie deutsche Spezifik ist. Wobei es natürlich eben nicht ausschließt dann, dass es zu so etwas wie einem Export von deutscher Ideologie kommt. Und dann hatte ich das Gefühl, dass auch die Gegensätze ein bisschen zu einfach aufgemacht wurden. Also dass sozusagen Antikapitalismus, völkischer Nationalismus. Also ich glaube, dass gerade heute irgendwie sich das immer mehr vermengt. Also bezogen auf das 19. Jahrhundert ist das, glaube ich, richtig, zu sagen, es gab halt sozusagen den Liberalismus und auch die Form des Nationalismus, die es da gegeben hat, sozusagen, also in dieser liberalistischen Tradition, war er einfach ein anderer als der Nationalismus, den wir heute vorfinden, den wir heute auch in Staaten vorfinden, die eine starke liberalistische Tradition haben. Und ich glaube, gerade sozusagen die Ideologie des Neoliberalismus macht das halt irgendwie aus meiner Sicht sehr stark deutlich, wo eben genau das vermengt wird, eigentlich eher sozusagen so ein kapitalistisches Bild von einem Markt, der halt irgendwie frei sein soll und auf der anderen Seite halt irgendwie diese Verknüpfung dann zur Gegenaufklärung. Also bei Hayek oder so, einen der der für seine Theorien den Nobelpreis bekommen hat, sieht man das, glaube ich, sehr deutlich, wo sich sowas einfach vermengt, wo dann irgendwie gesagt wird, naja, es ist überhaupt unmöglich, da durchzudringen durch den Markt, also dass man das überhaupt gar nicht begreifen kann und halt so dieser Drang zum Irrationalismus und letzten Endes auch eine gewisse organische Vorstellung, die halt irgendwie sehr stark von irgendwelchen Gegenaufklärern irgendwie herkommt. So.
Vielleicht eher als Nachfrage oder Gegenthese. Also Fakt ist, dass der Neoliberalismus, der im Übrigen ein sehr, sehr schwammiger, pejorativer Begriff ist, weswegen ich den hier mit Vorsicht verwende, aber du hast ja schon konkret in deiner Frage hingewiesen. Die Frage ist, ob die stärkere Akzentuierung des Staates in der staatlichen Gemeinschaft im Neoliberalismus, ob das völkig ist, ob das eine Reaktion auf den, also ob das in der Tradition des völkischen Nationalismus steht, oder ob das nicht vielmehr eine Reaktion auf die starke Arbeiterbewegung ist.
Ich würde vielleicht an der Stelle noch einen moderativen Einschnitt geben. Also erstens möchte ich allen Referenten die Möglichkeit geben, sich an der Diskussion zu beteiligen und natürlich auch dem Publikum. Und auf der anderen Seite hatte ich mir auch diese Frage notiert, vor dem Hintergrund, dass Hayek als großer Denker des Neoliberalismus, der auch an dieser wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät hier zum Beispiel ganz, ganz stark dominiert und gelehrt wird, sich sehr wohl auf romantische Gegenaufklärer bezieht. Also er hat ganz konkrete Bezüge dazu. Vielleicht kann da noch mal jemand drauf eingehen. Und die nächste Frage würde ich dann gerne an die antifaschistische Gruppe Freiberg stellen, die nämlich diese Grundfrage, die wir heute hier verhandeln, was ist Deutsch, auch schon angesprochen hat, die gesagt haben, es handelt sich um eine politökonomische Konstellation, die daher Deutsch genannt wird, weil sie in Deutschland zuerst sich entfaltete. Im Anschluss daran hat jetzt gerade der Referent vom Projekt Emanzipation darauf hingewiesen, dass es auch zu einem Export deutscher Ideologie kommt. Kommt es damit vielleicht zu einem Export des deutschen Antikapitalismus? Genau, einfach die Frage an euch, was ist Deutsch, was ist dieser politökonomische Zusammenhang, der zuerst in Deutschland sich entfaltete?
Ich würde Jörg da jetzt noch so weit ergänzen, dass eben Geistesgeschichte dann vor allem auch wie das vorhin schon mit dem Zitat rauskam, mit diesem Linksregionalismus entstanden ist, mit Fichte ganz, ganz stark sich ausgeprägt hat und eben auch in den 20er Jahren mit Karl Schmidt und Heidegger schon vor der Machtübergabe eben teilweise ausformuliert war und da ein ganz bestimmtes Verhältnis zwischen dem Subjekt und dem Staat eben ausgeprägt war, dass es nicht mehr um das Individuum ging, sondern die Zwecke der Kapitalverwertung und die Identifizierung mit dem Staat eben völlig aufging im Individuum. Ja, so das würde ich eben als Deutsch setzen. Diese Einschreibung der dieser Staatssaison ins Subjekt. Genau, ich weiß nicht, ob ich jetzt auch das, was davor gesagt wurde, nochmal eingehen soll. Also noch ganz kurz nochmal zur Zielstellung unseres Beitrags. Was da angekommen ist, dass wir uns eben der Diskussion verweigern. Da möchte ich ganz so sagen, dass es eben genau in der Kritik nicht darum geht, zu diskutieren, sondern Sachen aufzudecken. Und ich glaube, das ist genau bei dieser Debatte ganz wichtig, weil ich das Gefühl hatte, dass sie sich schon wieder im Kreis dreht und um die Fragen kreist, die eigentlich seit, ich weiß gar nicht, seit wann die Debatte läuft, seit 2008 oder 2009, eben immer wieder aufgegriffen sind und auch nie zu einem Ende kommen. Und das liegt, denke ich, eben genau an dem, was wir versucht haben, teilweise aufzuzeigen. Und genau deshalb haben wir das gemacht und uns eben nicht konkret an Positionen abgearbeitet, was jetzt in der Diskussion sicherlich passieren wird. Aber ich finde, dass so eine Kritik trotzdem ganz wichtig ist, um die Strukturen und die Voraussetzungen der Debatte überhaupt bewusst zu machen. Und deshalb verstehe ich diesen Vorwurf der Identitätspolitik nicht so wirklich, was sie damit meint. Vielleicht könnte es ja dann nochmal deutlich machen.
Auf jeden Fall nicht so viel zu reden. Ich würde gerne auch dieses Motiv eingehen, also was ist Deutsch und so. Wenn man irgendwas definiert Und dann die Eigenschaften des Definierten woanders erkennt, dann sagt man, okay, das ist jetzt, Iran ist jetzt deutsch oder so. Das ist aber keine intellektuelle Operation, da erkennt man auch nichts. Also das ist einfach eine definitorische Setzung und gut ist. Eine Sache, die immer wieder auftaucht, die ich versucht hatte, in meinem Input anzusprechen, die sich jetzt hier auf dem Podium wiederholt hat, ist diese eigentümliche Vorstellung der Tradition von Weltanschauungen und Denkformen. Also Luther, Fichte, Schmidt und Heidegger sind für den, weiß ich nicht, jetzt immer noch virulenten völkischen Nationalismus in Deutschland verantwortlich. Wie soll man sich das denn vorstellen? Wie vermittelt sich das denn? Hat irgendwer, der völkisch-nationalistisch angeblich so konsistent völkisch-nationalistischen Deutschen, die gelesen und für richtig gefunden, geschweige denn verstanden? Das kann es ja offensichtlich nicht sein. Sondern dieses unterstellte völkische Identitätsbegehren muss sich ja erstmal entwickeln. Menschen müssen ja erstmal sozusagen rezeptiv sein für so ein Denken. Das heißt, diese völkische Vereindeutigung, diese idealische Aufhebung gesellschaftlicher Widersprüche, die kann ich mir zunächst mal nur so vorstellen, dass sie auf erfahrene gesellschaftliche Widersprüche antwortet und sie in einer identitären Projektion versucht abzuspalten oder sich selber daraus zu ziehen, ja, sich selber aus diesem überfordernden, widersprüchlichen Feld herauszuziehen. Wenn man dann sagt, das war schon bei Luther so, der Arbeitsfetisch und so, das sind Analogien, die können passen, dann finde ich irgendeine Analogie, die passt dann auch wieder nicht. Wenn man eine Kontinuitätslinie zeichnen will, dann muss man aufweisen, wie die sich denn bitte vermittelt, diese Kontinuitätslinie. Und da ist es dann schon gelohnt, dann soziologisch mal zu schauen, wie vermittelt sich denn eine korporatistische Staatsräson, es wurden ja so ein paar Elemente schon genannt, Parteiengesetzgebung, Gewerkschaftsgesetzgebung, Sozialstaat, Sozialpartnerschaft und solche Sachen, sozialer Friede, da lassen sich soziologische Indikatoren finden. Aber die dann übers Knie zu brechen und zu sagen, ha, da haben wir jetzt sozusagen das deutsche Wesen seit 1550 wieder gegenwärtig vor uns. Das hat mit materialistischer Ideologiekritik nichts mehr zu tun. Das ist ein Idealismus. Das ist eine idealistische Begründungsfigur. Und es ist widerspruchsvergessen. Jetzt komme ich wieder zu meinem sozusagen Mantra-Motiv der Politik zurück. Ob ein völkischer Nationalismus hegemonial wird in einer Gesellschaft, hängt auch davon ab, wie man sich ihm in politischen Kämpfen stellt. Hängt auch davon ab, mit welchen Argumenten man versucht, Leute, die vielleicht latent rezeptiv sind für sowas, versucht von der Falschheit dessen zu überzeugen. Natürlich weiß man ideologiekritisch, die Gravitation zu falschen Vereindeutigungen ist immer da. Ja, es ist immer cool, sich sozusagen aus einem unverstandenen Widerspruch heraus in die Sicherheit einer eindeutigen Position zu begeben. Meinetwegen sagen, Deutschland den deutschen Ausländer raus oder sowas. Aber sowas als die Verwirklichung eines irgendwie seit 500 Jahren virulenten deutschen Wesens zu begreifen, ist halt apolitisch. Und das wird der Sache nicht gerecht. Also auch der NS ist ja nicht 1550 passiert, sondern hat sozusagen in den 20er Jahren Fahrt aufgenommen in konkreten politischen Auseinandersetzungen. Und ich will jetzt nicht zu gramscianisch oder so klingen oder zu interventionistisch, aber dieses sozusagen linksidentitäre Denken, das bei den Deutschen sozusagen immer wieder der völkische Nationalismus emaniert und man kann nichts dagegen machen, verweigert sich eben nicht nur dem politischen Prozess, sondern verweigert sich ganz realen Widersprüchen oder ganz realen Dilemmata der ideologischen und materiellen Vergesellschaftung von Individuen. Da ist sozusagen materialistische Gesellschaftskritik aufgefordert, diese Dilemmata zu politisieren, anstatt irgendwie von Luther und Heidegger zu reden, die keine Sau interessieren im politischen Prozess.
Also ich würde gerne mal noch irgendwie den Sozialcharakter in die Diskussion werfen, weil wenn es um Heidegger und die üblichen deutschen Konsorten geht es ja erstmal zu fragen, inwieweit halt erstmal diese Ikonen im Deutschen erstmal zumindest erstmal hier in dieser Diskussion zu einer entsprechenden Bedeutung gekommen sind, beziehungsweise inwieweit sie halt genau das gedacht haben, was halt zu diesem Zeitpunkt des Nationalsozialismus gerade eben bewusstseinsbildend war praktisch in dieser Konstellation. Also, wie es vorhin ja schon ausgedrückt wurde, was deutsch ist, war halt genau diese spezielle Konstellation. Und wenn man sich natürlich jetzt diese Frage des Sozialcharakters stellt, sollte man natürlich das Ganze natürlich auch auf heute beziehen. Ne? Wie das bei uns mit der neoliberalen Ideologie schon mal so aufgeklitzt ist. Und da kommt man dann, denke ich mal, auch ein bisschen raus aus dieser Krux, praktisch dauernd zu versuchen, irgendwie ein deutsches Wesen, was hier mehrmals unterstellt wurde, herauszufinden, herauszudestillieren, oder im Mikroskop zu finden, in irgendeiner deutschen Zelle. Und genau. Und deshalb packte ich erstmal meine Frage, inwieweit halt gerade das, was Hannes ja auch angesprochen hatte, praktisch diesen coolen Antinationalismus, inwieweit praktisch durch diese durch den insgesamten Sozialcharakter, der sich zurzeit in Deutschland erstmal vorfindet, dass Deutschland Exportweltmeister ist und natürlich aus der geschichtlichen Situation halt einen Sozialcharakter entwickelt hat, der durchaus wirtschaftlich erfolgreicher ist, im Gegensatz zu anderen Nationalstaaten, inwieweit halt genau dieser Sozialcharakter umgedreht prägend war für andere Nationalstaaten, also praktisch nicht inwieweit das deutsche Wesen exportiert wurde, sondern halt eher unter der Zielstellung, dass das deutsche Wesen halt letztendlich am Weltmarkt erfolgreicher war.
Ich wollte bloß mal nachfragen, welchen Sozialcharakter du genau meinst, ob du das nochmal ein bisschen spezifizieren könntest.
Also praktisch wie konstituieren sich die Individuen innerhalb praktisch der Gesellschaft, wie wirkt die Gesellschaft auf diese Individuen und umgekehrt, was für Auswirkungen stellt das halt für die Individuierungswerdung dar, beziehungsweise inwieweit kann man dann überhaupt noch in einer nachbürgerlichen Gesellschaft dann den Begriff des Individuums überhaupt noch verwenden. Also, das spielt dann auf den Sozialcharakter an. Ja, also was ich meinte mit dem deutschen Sozialcharakter ist halt genau dieser Vorteil des Individuums, praktisch wie Individuen beziehungsweise eher Subjekte halt praktisch in dieser Staatlichkeit generiert werden und wie erfolgreich die zum Beispiel sich auf dem Weltmarkt positionieren.
Ich möchte mal kurz an den Begriff des Exportweltmeisters anknüpfen, weil sich daran zeigen lässt, was es auch für einen Unterschied gibt zu Deutschland in den 30er Jahren. Vorausgestellt sei natürlich, historisch gerecht wäre es natürlich gewesen, wenn 1945 Deutschland abgeschafft worden wäre. Das ist ganz klar. Trotzdem haben wir es mit dem heutigen Deutschland und seiner wirtschaftlichen Verfasstheit meines Erachtens kaum noch mit dem Deutschland in 30er Jahren zu tun. Und das kann man genau an diesem Exportbeispiel machen, weil diejenigen Wirtschaftszweige, die Hitler unterstützt haben, waren defizitär und hatten keine Chance auf den Weltmarkt. Und die Lösung war Autarkie. Und diejenigen Wirtschaftszweige, die in der Krise waren, nämlich die Schwerindustrie, die haben sich für Hitler an die Waagschale geworfen. Und diejenigen Unternehmen, wie zum Beispiel Siemens, aber nur bis 1937, dann sind sie gekippt. Die haben nämlich bis 1937 ihre Belegschaft noch verboten, in die NSDAP einzutreten. Diejenigen, die nämlich auf dem Weltmarkt gut im Geschäft waren, weil Siemens in China und Brasilien Aufträge hatte, die haben gesagt, mit Hitler verderben wir es uns in der Welt. 37 ist Siemens dann aber total gekippt, nachdem der Nationalsozialismus unausweichlich auch innerhalb der Firmenpolitik wurde. Dazu, ich würde gerne nochmal jetzt, aber ich finde, man muss sich halt solche Sachen stellen und nicht immer sozusagen so auf so abstrakte Begriffe dann hinwollen oder sozusagen, natürlich ist Heidegger wichtig, um möglicherweise herauszulesen, was die Ideologie damals ausmachte, aber wenn wir uns heutigen Phänomenen stellen, müssen wir uns heutigen Schriften oder Phänomenen widmen. Und was ich dann nochmal als Unterschied zwischen Top und dem Projekt Emanzipation hier akzentuieren wollte, ist, dass unabhängig jetzt davon, wie die Bilder gedeutet werden, ich doch glaube, dass sich Top Bilder nimmt, die sehr prägend in dieser Zeit sind, wie halt dieser Handshake zwischen Özil und Merkel. Wenn man den Text von Projekt Emanzipation liest, wird die Deutung solcher Bilder größtenteils vermieden. Also es wird sich dann auf so Sachen wie Magdeburg und Dresden gestürzt, die auch stattgefunden haben, also diese Übergriffe während der Weltmeisterschaft, aber auf solche Bilder, wo halt Integration quasi in eine deutsche Konstitution einfließt, dem wird sich, glaube ich, nicht konsequent gestellt. Ein anderes Beispiel wäre die Kampagne Du bist Deutschland. Da gab es einen großen Aufschrei innerhalb der Linken, wo gesagt wird, Nationalismus und Deutschland will wieder das sein und so weiter und so fort, ohne sich zu betrachten, was diese Kampagne Du bist Deutschland wollte. Die wollte nämlich gerade, dass an die Stelle eines möglichen Nationalismus in Deutschland ein multikultureller Nationalismus rückt und dadurch auch ein Unterschied gesetzt wird, der mitunter für Leben von Migranten einen Unterschied ins Ganze bedeuten kann. Und solche Sachen muss ich gestellt werden. Ich habe die Weltmeisterschaft, um noch eine Anekdote ranzuhängen, ich wollte jetzt schon sagen, glücklicherweise zu meinem Unglück in Senftenberg verfolgen müssen, weil ich dort damals gearbeitet hatte. Und dort habe ich dieses Aufeinandertreffen von völkischem Nationalismus und jüngerem Nationalismus live und in Farbe in einer Kneipe verfolgen können, also für Senftenberg größere Kneipe, wo ein Spiel Deutschland gegen Serbien übertragen wurde, und dort gab es völkische Dumpfbacken, die die deutsche Nationalmannschaft ausgepfiffen haben, als die auf dem Platz lief. Und es gab quasi diejenigen, die Öse-T-Shirts und so anhatten. Und da tut sich was. Dass sich was tut, heißt jetzt nicht, dass alles toll wird, aber man muss sich diesem Phänomen stellen und kann nicht dran vorbeireden.
Findest du das nicht ein bisschen verkürzt? Also, ich finde es ein bisschen zu einfach zu sagen, es tut sich was ins Richtige, nur bei Menschen irgendwie in der offiziellen Lesweise zu Deutschland gehören, die halt nicht offenbar nicht Bio-Deutsche sind. So. Das ändert ja irgendwie ja nichts an dem Druck und dem Zwang, der gegenüber allen Menschen, die hier leben wollen und oder müssen, aufgemacht wird, sich nach gewissen Richtlinien, und da finde ich, ist halt der Druck, arbeiten zu gehen und irgendwie ein wertvolles Mitglied des Mehrwertschöpfungsprozesses zu sein. Man steht immer noch ganz vorne dran, unabhängig jetzt, ob man irgendwie welche Hautfarbe der Mensch hat, steht immer noch ganz vorne dran. Und ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie ein bisschen von den eigentlichen Problemen ablenkt, wenn man sagt, okay, der deutsche Nationalismus ist jetzt nicht mehr so auf irgendwie Biologisierung beschränkt, sondern schreibt sich halt auf die Fahnen auch irgendwie Menschen, die hier, was weiß ich, in der ersten oder fünften Generation nicht in Deutschland geboren sind. mit zu integrieren und dabei zu übersehen, dass halt gegen Menschen, die trotzdem nicht in das ideologische Bild von irgendwie einem zusammenarbeitenden, mehr oder weniger manchen dem homogenen Körper zur Besserung der Allgemeinheit stecken und trotzdem ausgegrenzt und teilweise als minderwertig etc. betrachtet werden, halt weniger aufgrund ihrer biologischen Herkunft als mehr ja, ihrem Teil am Gesamtverwertungsprozess. Und die Frage ist halt, ob das nicht eine mindestens genauso große Gefahr darstellt, die sich ja auch unter anderem im NS schon ganz klar artikuliert und auch in die Praxis umgesetzt hat.
Direkte Gegenantwort oder gehörst du dazu?
Mir hat sich bei uns bei dem Vortrag von Top noch die Frage gestellt, weil das wahrscheinlich auch nur ein bisschen so kurz kam. Ihr hattet irgendwie skizziert, so WM und so, gab es diesen Handshake und dann kam plötzlich Sarrazin. Und das ist sozusagen die andere Seite dessen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber beziehungsweise wäre es gut, wenn du das vielleicht nochmal erläutern könntest. Also ich denke auch, dass es da so identifiziert vielleicht angekommen ist, Verbindung gibt zwischen diesem ja, Integrationsdiskurs, zwischen dem, was ihr da Sozialchauvinismus nennt. Aber trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich dieselbe Position ist, das, was für das Sarrazin steht und das, für das vielleicht Frau Merkel steht und so. Und ich finde es gut, dass ihr euch dem zuwendet, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein bisschen skizzieren. Sind das halt nur zwei schlimme Sachen, die es gerade gibt und deswegen muss man dagegen vorgehen? Oder gibt es da einen inneren Zusammenhang und vielleicht auch mit der Frage mit, ja, ist Nationalismus noch das Verbindende oder spielt das da eigentlich überhaupt keine Rolle mehr?
Ich würde ganz kurz auf dich antworten, weil ich mit dir bis auf den letzten Satz, den du gesagt hast, völlig d'accord gehe. Also wenn man diese Phänomene wirklich ernst nimmt, also wie diese Bilder, dann kommt man auf den Zustand, den man natürlich kritisieren muss. Aber man kann ihn nicht einfach so als deutsche Kommunität darstellen, sondern genau da gibt es was Gebrochenes. Also es gibt dann schon so etwas wie eine Normalisierung. Da bin ich dann, glaube ich, mit Top auf einer Seite plus. Und diesen Normalzustand muss man auch kritisieren, da muss man aber eine adäquate Kritik finden und kann es jetzt nicht als deutschen Sonderweg oder so dann auch darstellen. Und da würde ich aber dann auch nochmal sagen, du hast dann gesagt, vielleicht gibt es dann so genauso eine große Gefahr oder so. Und da denke ich halt schon, der völkische Nationalismus ist eine größere Gefahr als der bürgerliche Nationalismus. Der bürgerliche Nationalismus ist deswegen nicht zu kritisieren, aber diesen Unterschied muss man ja klar haben.
Du hast ja den Vertrag doch verändert und musst diesen Deutschlandswort tatsächlich auch ernst nehmen. Wie hat Asamoah im weißen Trikot. Und ich habe das jetzt auch eher so verstanden, dass es ein Appell ist an so eine falsche Vereindeutigung aus antideutscher Perspektive, zu sagen, da wehst jetzt sozusagen das identische völkische deutsche Wesen fort und zeigt sich an allen Ecken und Enden. Und demgegenüber muss man natürlich zur Kenntnis nehmen, dass es nachhaltige Bemühungen gibt, sowas wie liberales Menschenbild institutionell auch irgendwie zu fassen und im Fall natürlich sofort seine eigene Dialektik fördern und fordern. Ja, also der liberale Mensch, der Mensch des Liberalismus muss natürlich auch für sich selber sorgen. Da kommt der Sozialstaat so ein bisschen auch in den Zielkonflikt, ob er jetzt alle versorgen soll, ob er den sozialen Frieden bombensicher machen soll oder ob er alle aktivieren soll, auf die Gefahr hin, dass sie aus Frustration oder was auch immer sich mal nicht in den sozialen Frieden halten. Gut, aber ich habe das jetzt, also was du ja auch mir eingeholt hast, gesagt, das ist ein Moment, das man zur Kenntnis nehmen muss. Und damit wäre ja schon mal viel gewonnen gegen so eine vernagelte Auffassung, dass sich hinter jeder liberalen Geste des deutschen Staates der Nationalsozialismus quasi verbirgt und sein völkisches Programm. Sondern auch da sieht man, und gerade an dem Beispiel, sieht man einen Zielkonflikt oder einen Widerspruch. Mit diesem Wort heute so verwandt, schwanger, aber naja, es ist halt sozusagen eine nicht reduktionistische Sicht auf die Welt, widerstreitende Interessen, Impulse, Bedürfnisse innerhalb eines innerhalb eines Handlungsraums zur Kenntnis zu nehmen, anstatt ihn einfach theoretisch zu vereindeutigen und politisch zu ignorieren. Und deswegen wollte ich noch auf zwei kleine Punkte eingehen. Normalisierung. Ich hatte ja vorhin versucht anzudeuten, dass ein normaler Staat jetzt auch nicht kein Ponyhof ist. Und vor allem, dass zumindest unserer Auffassung nach ja gerade die Exzesse der Nation formen, aus ihrer ja, global verallgemeinerten Struktur her zu verstehen sind und eben nicht aus einem nationalen Charakter. Das ist jetzt vielleicht auch noch ein kurzer Übergang zum Begriff des Sozialcharakters. Ich meine, du hast ja so eine sozialpsychologische Frage gestellt, ne? Wie muss man sich das vorstellen, Subjektivierung im nationalökonomischen Geschehen oder im Staat. Und der Begriff des Sozialcharakters ist ja ganz stark assoziiert mit der kritischen Theorie und die hatten ja ihre eigene Vorstellung, wie der autoritäre Charakter in die Welt kam, also zunächst mal in den 20er Jahren, die Kinder, die keinen starken Vater mehr als Über-Ich internalisieren konnten, weil der durch Weltkrieg und Wirtschaftskrise diskreditiert war. Und so kamen sagen die zukünftigen Barbaren des Nationalsozialismus in die Welt. Diese psychoanalytische Deutung von Sozialcharakter ist vereindeutigend und nimmt den Gesellschaftsprozess auch nicht zur Kenntnis. Da fängt sozusagen die Prägung irgendwann 10 Jahre vor dem NS statt. Und ich versuche eben die ganze Zeit zu plädieren, bei aller Notwendigkeit über irgendwie Struktur und Tradition und sowas nachzudenken, eben immer auch den gegenwärtigen politischen Prozess ernst zu nehmen. In dem entscheidet sich nämlich, was da akzentuiert wird. Und diese psychoanalytische Hypothese, dass da irgendwas biografisch geprägt ist, oder diese sozusagen kulturnationalistische These, dass das deutsche Wesen Jahrhunderte alt ist, die ignorieren eben genau diese Notwendigkeit oder genau diesen Punkt, dass das sozusagen eine Frage des politischen Streits ist oder manchmal auch eine Frage von Machtpolitik, was denn nun gerade hegemonial wird. Letzter Punkt sehe ich kurz hier. Deine Pointe gegen den Antinationalismus. Dass du meintest, Antinationalismus sei ja quasi Staatsversion hier und gar keine subversive Haltung, sondern im Prinzip Common Sense des liberalen Bürgertums oder so, oder mein Ding ist. Das Linksliberalen. Ich meine, da ist natürlich was dran, aber die Polemik ist ja schon irgendwie ein bisschen schal. So. Natürlich sind wir hier alle keine Nationalisten, weil der Nationalismus ein böser Exzess ist und so. Und unsere aufgeklärte Haltung in Zweifel zieht, worum es uns doch geht, wenn wir den Begriff antinational in Anspruch nehmen, ist die Identifikation mit der Nation als eine objektive Gedankenform staatsbürgerlich vergesellschafteter Individuen, als eine automatische Denkhaltung und Werthaltung von erstmal allen. Also man kann das meinetwegen mit Althusser aufziehen und sagen, die nationale Anrufung steckt fast in jedem Ding. Ja? Du wirst immer als Kind der Nation oder ausgestoßene Nation angerufen. Der identitäre Reflex richtet sich erstmal immer spontan auf die Nation. Warum? Weil da ein greifbarer, ein vermeintlich außerökonomisches Subjekt, ein mächtiger Akteur existiert, dessen Gewalt oder dessen Fürsorge macht, man für sich in Anspruch nehmen will. Und deshalb ist die Identifikation mit der Staat natürlich. Und deswegen ist die Identifikation mit der Nation eben das zentrale Ideologem der bürgerlichen Epoche und mitnichten durch diesen oberflächlichen Antinationalismus der politischen Klasse abgegolten. Sondern ja, es steckt sozusagen in jedem Passanten. Und um diese Kritik der Nation geht es, und um Antinationalismus in diesem Sinne geht es. Und da sehe ich nicht, dass der überflüssig geworden wäre. Also, gerade im letzten, also von WM bis Sarrazin, ist das der automatische Impuls, der Menschen reitet. Und deswegen finde ich die Polemik ein bisschen unproduktiv, auch wenn natürlich sozusagen hier so ein problematisches Selbstverständnis der politischen Klasse damit trittst.
Ja, aber wo fange ich an? Also, das klang ja jetzt so ein bisschen raus bei Hannes, dass wir die Modernisierung leugnen würden. Also ich glaube, das ist halt irgendwie falsch. Und das klang halt auch irgendwie eigentlich bei bei meinem Beitrag auch nicht so raus. Also da ging es halt schon auch darum, dass es Veränderungen gibt und dass wir sie zur Kenntnis nehmen und sie eben auch als solche sozusagen auch kritisieren. Und aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass sich sozusagen das vermengt und dass es eben nicht so ist, wie der Referent von Top das halt so dargestellt hat, dass es sozusagen aus dem aktuellen politischen Prozess sich generiert, wie das sozusagen ist, sondern dass irgendwie die Geschichte eben eine relativ große Rolle spielt, dass die Entwicklung eine Rolle spielt und das ist halt irgendwie in der Tat irgendwie auch eine Frage, wie vermittelt sich sowas? Vorhin ging es sozusagen ja darum, dass halt irgendwie diese ganzen Theoretiker irgendwie, dass die eigentlich überhaupt keinen Einfluss hatten, dass sie zwar was erzählt hatten, aber dass sozusagen das eigentlich Entscheidende sozusagen ja die materiellen Gegebenheiten sind. Und ich glaube, und die aktuellen materiellen Gegebenheiten, und ich glaube, das greift halt zu kurz. Also gerade, also um jetzt sozusagen nochmal zurückzugehen zu diesem Ding mit Luther. Luther war nicht einfach irgendwie ein Theoretiker, der irgendwie Briefe geschrieben hat und in irgendeinem Turm und man das jetzt irgendwie später dann mal gedruckt hat und gelesen hat, sondern was da für eine Bewegung rausgekommen ist, ist eben halt schon mehr gewesen. Und das hat eben durchaus die Gesellschaft geprägt und eben halt auch später muss man halt schauen, was hat sozusagen die Vermittlung ausgemacht, welche Bewegungen gab es da. Und da ist es natürlich irgendwie nicht richtig, wenn man immer nur so auf diese einzelnen Theoretiker sozusagen abgeht. Aber man muss eben halt schon sozusagen eben den Verlauf der Geschichte und die Genese der Ideologien halt irgendwie in den Blick nehmen. Und da ist es eben halt auch nicht verwunderlich, dass jetzt sozusagen nicht einfach irgendwie Deutschland einfach modern ist, sondern dass es halt irgendwie ein Prozess ist, wo sich natürlich irgendwie von einer sehr starken völkischen Ideologie sich durchaus abgewandt wird, aber das halt irgendwie trotzdem immer noch sehr weit in der Bevölkerung vorhanden ist und dass das halt irgendwie teilweise zusammengeht. Dass das eben halt auch mit diesem Multikulturalismus zum Beispiel zusammengeht. Also das kann man, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres leugnen. Das ist nicht einfach irgendwie was Neues, irgendwas anderes, sondern das ist halt eine modernisierte Form und es ist eben halt auch nicht mehr das Alte, so, sondern der Nationalismus, der, glaube ich, jetzt irgendwie zu beobachten ist, ist halt irgendwie eine Vermischung aus eben genau all dem.
Okay. Genau, daran anschließen, weil das kurz kritisiert ist, und Deutsch das eben oft so definitorisch setzt und damit Sachen beschreibt, die es eigentlich gar nicht beschreibt. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass sich das durchaus modernisiert hat. Aber wenn man von was Deutschen spricht, eben das nicht unbedingt alles im kirchlichen Deutschland oder nur der Jahre gekoppelt ist, sondern dass man damit was ganz Bestimmtes meint, was eben universalisierbar ist und sich eben zum Beispiel im Iran oder im globalen Dschihad durchaus wiederfinden lässt. Und dass das, glaube ich, dass das die Erkenntnis gewinnt, die in Deutsch als analytische Kategorie bringen kann. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man sich auch genau die Frage stellt, dass man eben nicht zurückfallen will hinter eine bürgerliche Gesellschaft, wo man was natürlich gut und begrüßenswert ist, wenn genau das nicht passiert. Aber man darf, glaube ich, eben genau mit dieser Politik, die man da betreibt, nicht der Illusion auflegen, dass man damit Staaten und klassenlose Gesellschaft schaffen möchte. Das ist nicht der Fall und das ist auch genau das, worauf die Kritik zielt. Das heißt ja nicht, dass Politik zwangsläufig zu schlechten Sachen führt, sondern eben, dass die an eine gewisse Grenze stößt und die Kritik genau das kritisiert und auf mehr zielt. Und noch so viel dazu, du hast gesagt, die Nation ist eine objektive Gedankenform und das allererste, mit dem man sich identifiziert,
ist auch die These, sagen, dass sich das auch wandelt. Man kann heute auch ganz cool gegen Deutschland raven und findet Identität auch in ganz, ganz vielen anderen Sachen, in Bewegungen, in Gruppen, in Subkulturen. Und genau deshalb, glaube ich, ist es besonders wichtig, das in der Linken zu kritisieren, wenn genau das als Identifikationspunkt benutzt wird. Und dadurch eben Kritik verunmöglicht wird, Sachen persönlich genommen werden und sich da so gemütlich eingerichtet wird. Und ich glaube, diese Identifikation, die die Nation bietet, ist auch ersetzbar und ist nicht die einzige, die vorhanden ist.
Ja, damit würde ich die Veranstaltung beenden. Ihr habt gesehen, wir haben die Widersprüche nicht aufgelöst, sondern ausgehalten. Und es ist eigentlich auch ganz gut so. Wenn es keine Widersprüche mehr gäbe in diesem Moment, dann würde das entweder bedeuten, dass wir alle die Welt, wie sie ist, positivistisch anerkennen. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen uns der Welt in ihrer Falschheit annähern. Die heutige Debatte war möglicherweise ein erster Schritt dazu, zu bestimmen, welche Verhältnisse uns prägen, wie sie sich in Ideologien vielleicht über Psychoanalyse transformieren. Das könnten wir später nochmal diskutieren und wie sie damit die Welt jeden Tag neu reproduzieren. Vielen Dank an die Referenten, dass ihr die Zeit gefunden habt, wirklich so lange bei der Sache zu sein, die Widersprüche auszuhalten. Vielen Dank als Publikum für die Aufmerksamkeit. Genau, vielen Dank.